Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei uns Blick in die Bibel. Wir sind begeistert, alle miteinander hier, Amen. Halleluja, gut. Meine Botschaft heute, die heißt, den Namen Gottes, Doppelpunkt. Wer ist Gott für dich? Du sagst, wer ist Gott für dich, wer ist Gott für dich? Ja, schau, die Sache ist die. Gott hat einen Namen. Wenn du in die Welt hineinschaust, dann sagen wahrscheinlich so um die 95% der Menschen, Gott, ja, Gott gibt's. Aber wenn du sagst, Gott hat einen Namen, dann klinken sich die ersten schon aus. Sagen, Gott, nein. Gott ist eine kosmische Kraft. Gott ist in den Naturgesetzen. Gott ist das Universum. Und manche, die sind ganz spaßig, die sagen dann, Gott spricht im Rauschen der Pappeln im Frühling, wenn der Wind durch sie durchzieht. Oder Gott ist in der Stille, in der sommerlichen Stille der Häuser auf dem Lande. Oder Gott ist in dem Rauschen des Ozeans. Laba, 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 rabarba, rabarba. Gott ist anders. Gott hat einen Namen. Und das schauen wir uns ein bisschen an heute. Denn die Tatsache ist, dass Gott nicht nur einen Namen hat, sondern dass er sich sogar jedem ein wenig anders offenbart. Wir sprechen also nicht über, wer ist für dich irgendein Gott, deine Gottesvorstellung, sondern wer ist für dich der biblische Gott. Denn wenn du Christ bist, dann hast du erfasst oder erkannt, dass Gott sich in Jesus geoffenbart hat. Dass also Jesus und Gott ein Ding sind. Er ist die Herrlichkeit Gottes, der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und so weiter. Du kannst anhand von Jesus, kannst du Gott sehen, Gott erkennen. Das glauben die Christen. Glauben wir auch. Aber es ist trotzdem so, dass Gott sich einzelnen Christen unterschiedlich offenbart. Für alle ist er der Erlöser, der sich in Jesus geoffenbart hat. Das ist das Fundament. Anderes Fundament kann niemand legen. Aber andere haben eine besondere Offenbarung über Gott ist ein Versorger oder Gott ist ein Heiler. Ich kenne einen, der ist mittlerweile beim Herrn, kannte einen Heilungsprediger, der extrem erfolgreich war, muss man sagen. Ich habe ihn übersetzt, bin also gleich neben ihm gestanden, während er für Kranke gebetet hat und habe gesehen, was sich alles getan hat. Und er hat für frische Brüche gebetet und Leute sind also mit Krücken reingekommen und sind dann mit den Krücken in der Hand wieder rausgegangen. Nein, Leute sind geheilt worden. Nur dieser Mann, der Heilungskraft hier um sich verbreitet hat in den Versammlungen und so, den Gott also als einen wunderbaren Kanal für diese Dinge benutzt hat, der war chronisch, notorisch pleite. Konnte mit Geld nicht richtig umgehen. Hat man ihm ein dickes, fettes Opfer gegeben, ist er am Flughafen spazieren gegangen mit dem Kuvert, mit den dicken Scheinen, mit seinem Opferhals in Bar, da im Jackett innen drinnen. Und da lief er also rum auf dem Flughafen, hat gewartet auf seinen Flieger. Dann haben sie ihm das Opfer aus der Jacke geklaut. Da ging der pleite wieder heim. Also ist übel, ja, solche Sachen. Andere dagegen, die beten und Gott ist ja wirklich ein Versorger, aber die sind chronisch krank. Also Gott offenbart sich jedem ein wenig anders. Und die Frage ist, wie offenbart Gott sich dir? Und weil ich natürlich nicht möchte, dass du dann auf deine Schiene stecken bleibst, möchte ich uns Gott ein wenig vorstellen, wie er sich in der Bibel geoffenbart hat, dass du eine größere Gottesoffenbarung bekommst. Nein? Shakespeare sagt, was ist in einem Namen? Was ist ein Name? Würde eine Rose mit einem anderen Namen benannt nicht genauso duften? Ja, wohl. Nur ist es so, dass in der Bibel Namen nicht einfach nur Namen sind. Na, wer weiß heute noch, was Karl bedeutet oder Gustav? Kaum einer. Wir nehmen einfach die Namen her, weil sie gut klingen in unseren Ohren. Aber die haben eine Bedeutung. Und in der Bibel haben Namen eine besondere Bedeutung. Die definieren und beschreiben, offenbaren einen Aspekt des Wesens des Trägers, des Namens. Und wir können jetzt nicht mehr menschliche Namen anschauen. Abraham, der zu Abraham wird, Sarai, die zu Sarah wird und so weiter. Das interessiert uns jetzt nicht so sehr, sondern was uns interessiert ist, was Gott über sich selber sagt. Und jetzt lasst uns mal aufschlagen zum 2. Mose Kapitel 6. Sehr interessant. 2. Mose Kapitel 6 und ich lese mal Vers 3. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht kundgetan. Und jetzt kannst du sagen, ja, mal langsam. Natürlich haben Abraham, Isaak und Jakob den Namen Jahwe gehört und gekannt. Abraham gibt ihm sogar den Namen Yahweh Jireh, der Herr mein Versorger. Und das ist natürlich eine wahre Aussage, aber das ist keine Eigenaussage, die Gott über sich selber getroffen hat. Es war eine Beobachtung, die Abraham gemacht hat. Warum sagt Gott jetzt hier, mit dem Namen Yahweh habe ich mich nicht geoffenbart? Was Gott hier meint, ist nicht, dass der Name unbekannt war, sondern was dieser Name beinhaltet, wofür dieser Name steht. Denn der Witz ist nämlich, dass wir genau wissen, was El Shaddai bedeutet. Und Gott ist tatsächlich zu Abraham gekommen, hat zu ihm gesagt, ich bin Gott, der Allmächtige. So steht es bei dir übersetzt im 1. Mose Kapitel 17, gleich Vers 1, 2, 3. Ich bin Gott, der Allmächtige. Und dann hat er einen Bund mit Abraham gemacht. Aber Gott, der Allmächtige, ist im Hebräischen El Shaddai. El heißt Gott und Shaddai bedeutet der Vielbrüstige. Du sagst, Pastor, das klingt ja komisch. Da hast du recht, das klingt wirklich komisch. Wie kann man dieses Wort Gott, der Vielbrüstige, mit Gott, der Allmächtige übersetzen? Naja, es deutet auf Versorgung, die Gott gibt, hin. Denn El bedeutet Gott und Shaddai, der Vielbrüstige. Jetzt denk mal weiter, abstrahier mal. Eine Frau, die kann mit ihrer Ausstattung zwei Kinder auf einmal versorgen. Na? So, einmal links, einmal rechts. Zwei, die ist begrenzt auf zwei. Wenn es aber heißt, Gott der Vielbrüstige, dann bedeutet es, der kann nicht nur zwei versorgen, sondern die ganze weite Welt. Er ist also der Allversorger, das klingt hier durch. Und der Allversorger, als der er sich dem Abraham offenbart hat, bedeutet nichts anderes als, auf Deutsch ganz kurz übersetzt, ich mach dich reich. Schau mal nach, was mit Abraham, Isaak und Jakob passiert ist und mit den anderen, mit Josef erst recht. Gott hat die aus geringsten Umständen, aus ärmlichen Umständen her herausgelöst und hat die reich gemacht, bis sie zum Plus reich waren an Gesinde, an Vieh, an Gold, an Silber, bis sie so reich waren, Lot und Abraham, dass sie sich trennen mussten. Der Markt war zu klein für die beiden, die Herden waren zu groß und die Wiesen waren zu klein. Die mussten sich also trennen. Und Lot ist dann nach Sodom abgewandert und Abraham ist im Rest des Landes umhergezogen mit seinen Herden. Gott, der Allmächtige, bedeutet nichts anderes als Gott, der Versorger, derjenige, der dich reich macht. Derjenige, der dich versorgt und dich nicht zu kurz kommen lässt. Als solchen, als diesen, unter dem Namen, hat Gott sich dem Abraham, dem Isaak und dem Jakob zu erkennen gegeben. Also sag mal, wenn du eine solche Offenbarung hast, dann ist es ja auch was wert. Ich meine, buchstäblich, ja. Wenn Gott zu dir sagt, ich bin der Gott, der dich reich macht, stell dir das mal vor. Sagst du, jo gut, herrlich, los, ich bin offen, das heißt mein Portemonnaie auch. Ich bin offen für Geschäftsmöglichkeiten, die du hier hast und so. Und es hat sich dann wirklich entwickelt, das kannst du nachschauen, ganz interessant. Jetzt kommt aber Gott zu Mose und sagt zu ihm, ich bin zwar auch Gott der Versorger, El Shaddai, aber ich bin vor allem, bin ich Yahweh. Und Mose sagt, Yahweh, was bedeutet Yahweh? Yahweh bedeutet, ich bin. Und Mose sagt, ja, Herr, das ist ein bisschen wenig. Ich bin. Was bist du, genau? Und der Herr sagt, ich bin, der ich bin. Es führt auch nicht weiter. Na, wenn ich sage, ich bin, der ich bin, dann sagt ihr das überhaupt nichts über mich. Das ist fast so wie eine Weigerung, den Namen Kunst zu preiszugeben. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Finde ich damit ab. Na, könnten wir so verstehen. Nur, was Gott hier meint, ist Folgendes. Er sagt, ich bin verschiedene Sachen. Und ich offenbare mich immer wieder auf eine etwas andere Art und Weise, dass du eine etwas vollere, Offenbarung von mir hast und dann besser glauben kannst an mich und an meinen Segnungen teilhaben kannst. Denn Gott offenbart sich uns mit Namen, mit verschiedenen Namen, damit wir an ihn in dieser Kapazität glauben und dann gesegnet werden dadurch. Dann stell dir vor, du hast einen Vater und du wächst auf und du stellst fest, so dein Vater ist stinkereich. Das fällt dir ziemlich schnell auf. Aber irgendwann nimmt dein Vater dich mit in den Gerichtssaal und dann stellst du fest, dein Vater ist außerdem Richter. Hast du bisher nicht gewusst. Dann nimmt er dich mit in seinen Laden und dann stellt er fest, oh, Gott ist auch ein Geschäftsmann. Und dann setzt er dich auf ein Pferd und er selber reitet auf einem Pferd und dann reitet er eine Truppenparade. Ja, der nimmt da die Formationen ab und alle salutieren vor ihm. Und dann merkst du, oh Gott ist nicht nur, also mein Vater, der ist nicht nur Richter und er ist nicht nur reich und er ist nicht nur ein Geschäftsmann, jetzt ist er auch noch ein General, ein Feldherr. Verstehst du? Und so offenbart sich Gott Stück für Stück immer ein wenig mehr. Und wenn du aufpasst, dann kannst du eine ziemlich gute Offenbarung von Gott bekommen, wenn du dir die Namen, die Gott sich selber gibt, mal genauer anschaust. Also wenn Gott sagt, ich bin, dann sagt es ziemlich wenig. Aber wenn er dann sagt, ich bin der Herr, dein Banner, ich bin der Herr, dein Arzt, ich bin der Herr, deine Gerechtigkeit und so, dann sagt uns das was, dann offenbart uns das was über ihn. Und es sind Sachen, die wir unbedingt zur Kenntnis nehmen müssen. Amen. Denn schau, du erlebst Gott nur in dem Maß, in dem du Gott kennst. Wenn du Gott nicht als Versorger kennst, dann wirst du auch keine Versorgung von ihm bekommen. Wenn du nicht erkennst, dass Gott dein Arzt ist, dein Heiler ist, dann wirst du möglicherweise dich mehr mit Krankheit herumschlagen, als du eigentlich müsstest. So diese Offenbarungen, die sind schon ziemlich viel wert. Denn der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Hören von Gottes Wort. Nicht aus dem Hören von irgendwas, sondern aus dem Hören von Gottes Wort. Deswegen schauen wir ins Wort Gottes hinein und lassen uns eine Offenbarung von Gott schenken. Eine weitere, breitere Offenbarung, die uns die Welten Gottes aufschließt. Halleluja. Amen. Wenn Gott sagt, ich bin der ich bin, auch Jesus hat von sich ich bin Aussagen getroffen. Jesus hat gesagt, ich bin was? Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Und dann sagt er auch noch solche Sachen wie, ehe Abraham war, bin ich. Das bedeutet, er ist älter als Abraham, der 1800 Jahre vor Jesus gelebt hat. Wer ist Jesus? Jesus ist der Ich Bin. Jesus offenbart sich immer wieder als Gott. Vor allem im Johannesevangelium, wenn er auf dem Wasser läuft. Zum Beispiel, in Hiob gibt es eine Stelle, wo Gott auf dem Wasser geht und so weiter und so fort. Wir schauen uns ein paar von diesen Stellen heute an. Ich komme natürlich längst nicht zum Ende. Wir schauen uns einige dieser Titel an. Vor allem die Jahwe-Titel im Alten Testament sind ziemlich interessant. Und ich mag es ja nicht allzu lang. Jeder einzelne dieser Namen hätte verdient, mal genauer studiert zu werden. Aber dazu haben wir die Zeit natürlich nicht. So, wir müssen uns ein wenig ranhalten. Jahwe offenbart sich dem Abraham. Und er verlangt was von ihm, also damals noch als El Shaddai, Gott der Versorger. Und Gott kommt zu ihm in 1. Mose 22 und sagt zu ihm, Abraham, ich will, dass du mir dein Bestes gibst. Ich will, dass du dein Bestes gibst. Ich will, dass du mir, Gott, alles, was du hast, zur Verfügung stellst und vor allem dein Bestes. Jetzt ist die Frage, gibst du auch dein Bestes? Also nicht nur Gott, sondern ganz allgemein. Wenn du auf der Arbeit bist, gibst du da dein Bestes. Abraham soll Gott also sein Bestes geben. Was ist sein Bestes? Isaak, der Sohn der Verheißung. Auf den hat er 100 Jahre lang gewartet. Und jetzt hat er ihn endlich und jetzt sagt Gott, gib ihn mir. Und was macht Abraham? Sagt er, nein, und wirft Staub in die Luft und wälzt sich auf den Boden und sagt, Gott, das kannst du mir nicht antun. Nein, das macht er nicht. Sondern er steht früh am Morgen auf, sattelt den Esel, setzt den Buben drauf, nimmt Feuerholz mit und düst ab an den Ort, den Gott ihm befohlen hat. Dann ist er bereit, Isaak zu geben, sein Teuerstes und Bestes zu geben. Abraham gibt sein Bestes. Und dann sagt Gott, hey, ich bin völlig zufrieden. Ich sehe, dass du mir dein Bestes gibst. Du musst es mir gar nicht geben. Ich wollte nur nachschauen, ob du bereit bist, mir das zu geben. Du musst es nicht geben. Jetzt pass auf. Statt dass du Isaak opferst, möchte ich, dass du den Widder dort, der sich im Gestrüpp verfangen hat, opferst. Abraham lächelt und sagt, das ist wunderbar, ersparst du mir einiges an Stress hier, Herr. Und dann gibt Abraham Gott einen Namen. Er sagt, du bist Jahwe Jire, du bist der Herr, mein Versorger. Es geht wieder Hand in Hand mit El Shaddai, ne? mit Gott dem Allmächtigen, mit Gott dem Allversorger. So, wir halten fest, wenn Gott was verlangt, wenn Gott dein Bestes verlangt, dann nur deswegen, weil er dich belohnen will. Und er wird von dir nicht dein Bestes verlangen, um dich ins Unglück zu stürzen, weil er einfach so boshaft ist, sondern er wird dir einen Ersatz geben für das Beste. Wenn Gott was von dir will, dann wird er dir was Besseres zurückgeben. Und Abraham hat Isaak behalten dürfen und er hat stattdessen einen Widder geopfert. Gott hat später dann seinen eigenen Sohn nicht verschont und hat ihn für uns alle, inklusive Abraham und Isaak, gegeben. Aber mein Punkt hier ist, Hingabe bewirkt großen Segen und große Verheißungen. Denn Gott sagt, weil du bereit warst, weil du dein Bestes gegeben hast, bereit warst, mir dein Bestes zu geben, deswegen werde ich dich über die Maßen segnen. Siehst du dieses Land, Kanaan, ich werde es dir geben, dir und deinen Generationen auf ewig wirst du bekommen. Die größten, besten Verheißungen wirst du bekommen. Wir halten fest, Kain hat seinerzeit Gott nicht sein Bestes gegeben. Er hat allgemein scheinbar nicht sein Bestes gegeben, er war ein schlimmer Finger, sagt das Wort Gottes an anderer Stelle, nicht am 1. Mose 4. Aber der hat nicht sein Bestes gegeben. Und er wurde von Gott verworfen, erinnert euch? Und er hat sich dann auch nicht gut entwickelt, sondern schlecht entwickelt. Und die ganze Menschheit ist wegen ihm zum Schluss in der Sintflut untergegangen. Können wir uns sparen. So, wenn wir also Gott anrufen als Jahwe Jire, als Gott uns, als den Herrn, unseren Versorger, dann behalten wir im Hinterkopf, dass der Herr möchte, dass wir unser Bestes geben. Und er wird uns dafür reichlich belohnen. Ja, die Nachfolge Christi hat einen Preis. Du musst, wenn du was magst, wirklich dich anstrengen und dein Bestes geben. Aber Gott segnet dich dann auch dafür. Das können wir aus diesem Namen hier mitnehmen. Okay? Ganz leicht verständlich, hoffe ich. Amen. Gut, nächster Name. Es gibt weitere Namen, die wir uns anschauen. Im 2. Mose Kapitel 17, da ist das Volk Israel gerade herausgezogen aus dem Land, also aus Ägypten, zieht in die Wüste hinein. Und dann kommen die Amalekiter, boshafte Menschen, und machen Krieg, bekämpfen die Nachzügler von Israel. Wisst ihr, es gibt in jedem Volk Nachzügler. Es gibt bei allen welche, die etwas langsamer sind als andere. Die kommen ein bisschen später, kapieren es ein wenig langsamer, sind nicht so ganz dabei, sind zwar schon dabei, aber sind halt von Natur aus ein wenig nicht so energiegeladen, ja, laufen nicht vorne weg. Und an denen vergreift sich jetzt Amalek. Das sind diejenigen, die schlechte Menschen, die gute Leute ausnutzen. Und Moses sieht es und Moses sagt halt. Und dann fängt er an zu kämpfen. Das heißt, Josua und die Israeliten, die bekämpfen jetzt Amalek. Die kämpfen. Findet dann Kampf statt. Kaum sind sie aus der Sklaverei raus, kommen böse Menschen und wollen das Volk Gottes hier ausrauben. Und das Volk Gottes muss kämpfen. Das bedeutet, auch du musst ab und zu kämpfen. Hast du das gehört? Es wird auf dieser Welt keine Zeit geben und keinen Ort geben, an dem du nicht irgendwann einmal kämpfen musst. Und nicht, weil du was falsch gemacht hast, sondern weil ganz einfach böse Menschen dir was Übles wollen. Und dann kämpfst du also. Josua kämpft. Übrigens, Josua auf Griechisch übersetzt ist Jesus. Und der kämpft also im Tal gegen Amalek. Oben auf dem Berg, auf dem Feldherrnhügel, ist Mose. Und Mose betet für die Kämpfer unten im Tal. Also beten und arbeiten. Und dann sehen die unten im Tal, was passiert. Jedes Mal, wenn Mose die Hände oben hat und offensichtlich beten tut, gewinnen die unten, gewinnt das Volk Gottes unten. Und jedes Mal, wenn er die Arme unten hat, dann gewinnen die Amalekiter. Also nur weil du Kind Gottes bist, heißt nicht, dass du automatisch immer gewinnst. Du musst kämpfen und dann ist es auch gut, wenn Anbetung stattfindet. Mose auf dem Hügel oben, der betet tatsächlich für die Kämpfer unten im Tal. Wunderbar, wenn es passiert. Aber irgendwann geht ihm mal die Lust aus, ja? Irgendwann wird er mal schlapp. Und dann gibt's jetzt zwei Helfer, die ihm die Hände stützen. Aaron und Hur auf der einen und der anderen Seite. Der eine war ein wichtiger Ältester, der Hur, ein Politiker sozusagen. Und der andere, der war ein Priester. Also der Pfarrer und der Bürgermeister sozusagen, die stützen dem jetzt die Hände, ne, dem Mose. Und der betet weiter. Aber dass die Hände oben sind, das heißt nicht einfach nur, dass er für die beten tut. Pass mal auf, was das noch bedeutet, speziell für uns. Zu beten gegen einen Feind, dass dem also die Ideen ausgehen möge und dass der Herr Gerechtigkeit walten lassen möge und dass er dich beschützt, das ist gut, das ist wunderbar, das ist richtig, das sollst du machen. Aber es ist noch was. Die Hände oben halten bedeutet den richtigen Blick auf Gott haben. Nicht zu sagen, oh, ein Problem kommt. Ich denke, Gott hat mich verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hör zu, du bist nicht Jesus am Kreuz. Es ist was ganz Normales, was dir hier passiert. Du wirst ein wenig bekämpft. Na und, du hast ein Problem. Alle Menschen haben Probleme. Manche große, manche kleine. Jetzt machst du richtig. Befehl deine ganze Angelegenheit dem Herrn an und bet für den Sieg Und bete für die Kämpfer, die da mit dabei sind, den Anwalt, welcher mir oder was weiß ich, was gerade das Problem halt ist. Ja, und das ist aber nur eines. Das nächste ist, dass du Gott in deinem Herzen heilig behältst, dass du keine schlechte Meinung über Gott bekommst, dass du ihn weiterhin als den Guten und den Gerechten und den Wahren und denjenigen, der für dich kämpft, in deinem Herzen heiligen tust. Sag mal jemand Amen. Das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht. Wenn ein Problem und noch ein Problem und noch ein Problem kommt, dass du dich zum Schluss fühlst wie Hiob, sogar bei Hiob heißt es, und er hat Gott nichts Anstößiges zur Last gelegt. Für ihn war Gott immer noch Liebe, für ihn war Gott immer noch gut. Er hat jetzt nicht verstanden, was da passiert und warum es passiert, aber er hat gesagt, hey, mein Erlöser lebt. Der, der zum Schluss stehen bleibt, über dem Staub der Welt steht, wenn alles kaputt ist, alles zerstört ist, dann steht Gott immer noch und ich bin in ihm. Deswegen werde ich irgendwann wieder Land sehen. Das hat sogar Hiob in seinem Herzen gesagt, so innerlich zerstört, wie der war. Das hat er festgehalten. Musst du unbedingt auch machen. Denk dran, in dem Moment, in dem deine Hände oben sind, in dem Moment, in dem du Gott als Gott anbeten tust, wenn er immer noch für dich gut ist, obwohl es schlecht läuft, dann kämpfen deine Kämpfer siegreich. Wenn du das nicht magst, dann kann es anders ausgehen. Es war auch so, dass Josua verloren hat, bis Mose dann wieder angefangen hat zu beten. Als dann allerdings die Schlacht beendet war, die Amalekiter sich zerstreut haben, davon gelaufen sind, so schnell wie sie konnten, hat Mose einen Altar gebaut, hat Gott geopfert, hat einen Banner aufgerichtet und hat gesagt, dieser Altar heißt, der Herr ist unser Banner. Ein Banner ist ein Siegeszeichen. Na, da tobt also der Kampf. Die Schlacht findet statt im Tal. Auf der einen Seite ist ein Feldherr auf seinem Hügel, auf der anderen Seite ist der andere Feldherr auf seinem Hügel. Und hinter dem Feldherrn steht natürlich das Banner. Wegen mir hier das eine, das rote Banner und hier das blaue Banner. Und dann geht also der Kampf hin und her. Und wenn jetzt der Herr unser Banner ist, dann bedeutet das, dass seine Kämpfer irgendwann den Feldherrnhügel des anderen überrennen, seinen Banner nehmen, wegschmeißen und ihr eigenes Banner dort aufpflanzen. Jetzt gibt's dann zwei blaue Wimpel auf beiden Hügeln und Blau hat gewonnen. Und wenn der Herr unser Banner ist, dann bedeutet das, Gott wird uns immer bis zum Sieg durchtragen. Also gib nicht vorher auf, sondern der Sieg ist dir bestimmt, weil der Herr dein Banner ist. Und noch was. Gott hat dann zu Mose gesagt, denk dran, Gott hat von Generation zu Generation Krieg mit Amalek. Die Amalekiter, die müssen verschwinden. Die Amalekiter sind die Bösewichte, sind die, die gegen dich kämpfen, sind diejenigen, die dir Böses wollen. Und Gott sagt, ich bin für immer deren Feind. Ich bin dein Banner und ich bin für immer derjenige, der deine Feinde bekämpft. Hey, das ist gute Nachricht, oder nicht? Also ich finde, das ist wunderbar. Der Herr sagt zu dir, wann immer dich jemand angreift, ich bin derjenige, der diesen Leuten nachgeht. Es gibt für die Bösen keine Ruhe. No rest for the wicked, heißt es in Englisch zufällig. Ja? Das ist ein bekannter Satz. Ja? Amen. Es gibt keine Ruhe für die Bösen. Für die Bösen gibt es keine Ruhe und Gott sorgt dafür. Kaum kommen die an, kommt Gott mit seinem Banner an. Quasi die Kavallerie, ja, kommt ums Eck mit seinem Banner an. Amen. Also, guter Name, wir haben zwei Namen betrachtet bisher. Und es gibt noch mehr. Als das nächste Mal, dass Gott uns begegnet ist, im 2. Mose Kapitel 15, Vers 26, da ist er Jahwe Rapha, der Herr, der dich heilt. Was passiert? Israel ist aus Ägypten herausgezogen, aus der Sklaverei. Sie haben gerade das Rote Meer durchzogen. Der Pharao und seine ganze Streitmacht sind in diesem Meer ertrunken, sind weggewaschen worden. Jahwe Nissi hat sich gezeigt, der Herr unser Banner, Halleluja. Die Feinde sind weg. Und jetzt tanzen alle und freuen sich. Es ist wunderbar, sich zu freuen, wenn der Sieg also stattgefunden hat. Amen. Da ist es leicht, ne? Da freut man sich und ist begeistert, das ist wunderbar. Und dann gehen sie ein wenig weiter in die Wüste hinein, 3 Tage. Und dann stellen sie fest, hey, jetzt geht uns das Wasser aus. Blöde Sache, was machen wir jetzt? Und dann fangen sie an zu murren. Als sie an ein Wasser kommen, ein schönes, großes Wasser, und alle hechten hinein und stürzen sich hinein, führen das Wasser zum Mund und stellen fest, es ist bitter. Also ganz blöd. Und dann stell dir vor, du schöpfst Wasser, du trinkst es, Salzgeschmack. Ach, schlecht. dann werfen sie Staub in die Luft und sagen, wären wir nur in Ägypten geblieben und so. Und dann zeigt Gott dem Mose ein Stück Holz. Das soll er nehmen und dann soll er das hineinwerfen in dieses Wasser. Mose macht es vor allem, vor allen Mann, also vor allen Leuten. Und er steht hier auf dem Felsen, unten ist das Wasser. Und er wirft dieses Holz dramatisch hinaus ins Wasser. Alle schauen zu, wie das Wasser fällt. Flutsch, es fällt ins Wasser. Ringe breiten sich aus. Und plötzlich riecht es hier ganz anders. Plötzlich ist es nicht mehr so dieses, ihr wisst schon, dieser leichte Modergeruch, der am Ufer aufkommen kann. Sondern plötzlich riecht es alles viel, viel besser. Und jetzt probieren sie noch einmal und sie stellen fest, das Wasser ist geheilt worden. Das Wasser ist geheilt worden. Und dann fängt Gott an zu reden und sagt zu Mose, wenn ihr tut, was ich sage, wenn ihr in meinen Geboten lebt, in den 10 Geboten lebt, dann werde ich keine der Krankheiten, die ich auf die Ägypter gelegt habe, auf euch legen, sondern ich bin der Herr, der dich heilt. Also lebt mit einem guten Gewissen, folge Jesus nach, so wie du ihn bereits erkannt hast, und dann kommt Heilung leichter zu dir. Dann kommt Besserung auf überraschende Art und Weise zu dir. Ich bin der Herr, der dich heilt, heißt dann. Ich bin Jahwe Rapha, der Herr, dein Doktor. Das war wieder wunderbar. Stell dir vor, du wächst auf. Dein Vater, der hat dich schon an verschiedene seiner Arbeitsplätze mitgenommen. In die Firma, wo er Boss ist, ja. Und er war Richter. Und jetzt plötzlich führt er dich auch noch in die Klinik. Und da ist er der Oberarzt, da ist er der Chefarzt. Also was der alles drauf hat, dein Vater. Du erkennst also immer wieder mehr von deinem Vater. Und dieses Wasser ist ein Symbol für die gefallene Menschheit, für die kranke Seele der Menschen, für die bittere Seele der Menschen. Und das Stück Holz, das Mose hineinwerfen hat sollen, du meine Güte, das ist ein Symbol für? Ja, genau, hey, voll wach dabei. Fürs Kreuz Christi natürlich. So, das Kreuz fällt auf dein bitteres Wasser in deinem Herzen und macht dieses Wasser trinkbar. Finde ich gut. Wunderbar. Also, der Herr, der heilt nicht nur deine Krankheiten ganz allgemein, sondern auch die Bitterkeit in deinem Herzen. Nur eines musst du tun. Du musst unbedingt ganz dringend das Holz ins Wasser schmeißen. Du musst Jesus in dein Leben einladen. Du musst ihn annehmen. Und dann musst du auch deinen Sinn auf ihm und auf seinem Erlösungswerk ruhen lassen. Musst darüber nachdenken, was er für dich ist und was er für dich getan hat. Und dass er dich von diesem ganzen Elend rausgekauft hat. Jesus bedeutet, der Herr rettet. Und es gibt noch mal einen anderen Namen, der ist Jahwe Gah oder so ähnlich. Das heißt, der Herr, dein Erlöser. Schon ein Erlöser ist jemand, der dich auslöst, Lösegeld für dich bezahlt. Oder es bildet von einem Sklaven, der auf dem Sklavenmarkt steht und jetzt kommt ein Erlöser an, der gibt dem Sklavenhändler Geld für diesen Sklaven und der Sklave dürfte dann also den Auktionsblock hier verlassen und ist jetzt gekauft. Und Jesus hat dich und mich gekauft mit seinem Blut. Das hat er gemacht. So, er ist also unser Erlöser. Er ist derjenige, der uns aus dem Sklavenmarkt herausgekauft hat und er ist derjenige, der uns von unserer eigenen Bitterkeit erlöst hat. Nur, jetzt musst du natürlich aktiv schauen, auf Jesus dich konzentrieren, auf dieses Kreuz schauen. Und nicht so sehr auf deine Umstände. In dem Moment, in dem du aufs Kreuz schaust, in dem Moment, in dem das Holz aufs Wasser trifft, wird das Wasser geheilt. In dem Moment, in dem die Gedanken Christi, dass er dein Erlöser ist, dein Heiler ist, in dem Moment, in dem die auf deine bittere Seele treffen und du sie zulässt, diese guten Gedanken, heilt Gott auch dein Bitterwasser. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das heißt, Jesus ist einen Schritt weiter gegangen. Er hat auch Wasser gehabt mal und hat dieses Wasser in Wein verwandelt. Amen. Er hat Waschwasser in Wein verwandelt. An der Hochzeit zu Kana standen da 6 Krüge nach der Reinigungssitte der Juden. Reinigungssitte, ja warum? Weil das Waschtröge waren. Da hat man sich drin gewaschen, die Füße abgewaschen, die Hände abgewaschen und so weiter. Hat man gemacht. Und dieses Wasser hat Jesus in Wein verwandelt. Deine schmutzige Seele, deine mit allen möglichen Sorgen belastete Seele wird von Gott höchstpersönlich, vom Wort Christi in Wein verwandelt, sodass diejenigen, die dann mit dir zusammenkommen, nicht nur einfach erfrischt werden, wie von einem Glas Wasser, sondern berauscht werden, weil du Wein bist. Guter Wein noch dazu. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Pastor, ich kenne schon manche Christen, aber so berauschend sind die nicht. Ja, die sind mir auch schon begegnet, jetzt wo du sagst. Ja, die sind mir auch schon begegnet, wo du dir denkst, bist du gerettet? Der Punkt ist, wenn du berauschende Qualität haben musst, dann musst du auf den schauen, ganz zwingend, der dich berauschend macht. Und es ist Jesus. Viele von uns, wenn sie eine Krankheit haben, also von uns hier nicht, aber vielleicht andere, die du kennst, die kaum haben sie irgendeine Krankheit, wird irgendwas diagnostiziert, gehen sie ins Internet und schauen nach Daten über diese Krankheit. Sie schauen sich jeden Film und jeden Artikel an, der über diese Krankheit spricht, bis sie genau Bescheid wissen über ihre Krankheit. Pfeif drauf. Wissen über die Krankheit heilt dich nicht, sondern die Wissen über den Heiler heilt dich. Amen. Also schau auf ihn. Und dann wird das Ganze was. Also ihr merkt, wir pumpen ein wenig und ich möchte Erlösungswasser hinein freisetzen, hinein in dein Leben. Amen. Also der Herr, dein Arzt, er sagt, wenn du meine Gebote bewahrst und sie befolgst, das befolgst, was ich dir auftrage, dann werde ich Krankheit von dir abwenden, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Gott erhält dich gesund, wenn du mit einem guten Gewissen lebst. Gott erhält dich gesund, wenn du an dem Ort bist, den er für dich hat und dich dort nützlich machst. Und nicht bitter bist, sondern die Hände oben hast und ihn preisen tust und ihn heiligen tust, auch wenn es mal nicht so läuft. Amen. Der Herr ist Jahwe Shalom. Begegnet uns in Richter Kapitel 6, Vers 24. Was ist passiert? Das auserwählte Volk Israel hat riesige Probleme. Die Midianiter kommen immer zur Erntezeit und klauen alles, was nicht nieden- und nagelfest ist in Israel, die ganze Ernte, den ganzen Wein, das ganze Korn, alles, die nehmen das und fressen es ab wie die Heuschrecken und nehmen es wieder mit. So wird also Israel ausgeplündert und ist sehr, sehr arm. Und jetzt drischt einer, einfach ein Durchschnittstyp in Israel, der drischt in der Kälte, also im Versteck, drischt der Korn aus. Und plötzlich kommt einer und lehnt sich über den Bottich der Kälte und sagt, Gott ist mit dir, du siegreicher Held. Und Gideon sagt, so heißt der Mann, Gideon sagt, wenn Gott mit uns ist, warum sehen wir dann nichts davon? Hä? Der hat es überhaupt nicht begeistert. Und der Engel des Herrn, der ihm hier begegnet, der sagt zu ihm, Gott hat dich auserwählt, du sollst dazu Krieg führen gegen Midian, du wirst Midian verscheuchen, du wirst Midian besiegen, Gott ist mit dir, leg los, du siegreicher Held. Und Gideon sagte, ich bin ein Niemand. Ich bin der Letzte in der Familie meines Vaters und wir sind die Letzten im ganzen Stamm. Wir sind nichts Besonderes. Musst du wissen, Gott benutzt vor allem die, die nichts Besonderes sind. Wenn du also nichts Besonderes bist, du bist qualifiziert. Gott hilft auch Leuten, die es nicht so drauf haben. Denen hilft er manchmal sogar ganz besonders. Und dann erkennt Gideon, oh, das war der Engel des Herrn. Das war Gott, der sich hier manifestiert hat vor mir. Oh nein, ich muss sterben, denn Gott ist gerecht, ein gerechter Richter und jeder Mensch ist ein Sünder. Und wenn Gott und die Menschen zusammenkommen, dann kommt Gott unweigerlich und macht Gericht und dann bin ich platt. Oh nein, oh nein. Und jetzt hat er also Angst. Und dann sagt der Herr zu ihm, unsichtbar geschieht das Wort Gottes zu ihm. Der Engel, der gerade mit ihm geredet hat und der jetzt verschwunden ist, unsichtbar ist, der spricht noch einmal und sagt, brauchst keine Angst haben, Gideon. Dir passiert nichts Schlimmes. Weil wie soll das auch passieren, ja? Gott tötet den und dabei soll der doch als das Volk von den Midianitern befreien. Und dann ist Gideon so erleichtert, dass Gott nicht zu ihm gekommen ist als Richter, sondern als Erlöser, dass er ihm einen Altar baut und ihn der Herr meinen Frieden nennt. Jahwe Shalom. Gott ist auch dein Frieden. Hör mal, Gott kommt nicht, um dich zu richten, es sei denn, du übertreibst es total, dann kommt er, um dich zu richten. Aber wenn du ganz normal unterwegs bist und mit Gott gehst, dann kommt er nicht, um dich zu richten, sondern er ist dein Frieden. Er stellt Frieden her um dich herum in deiner Umgebung. Ist das gute Nachricht oder was? Also Gott ist der, der ständig bestrebt ist, um dich herum Frieden zu bewirken. Wunderbar. Wenn du Gott lobst und preist, wenn er für dich dein Banner ist, wenn du ein gutes Gewissen hast und mit ihm gehst, dann setzen sich diese Kräfte in deinem Leben frei. Preis dem Herrn. Ah, es gibt noch so viele andere gute Namen. Jahwe Zitkenu zum Beispiel. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Der Himmel wird dir nicht durch Werke, musst du dir nicht durch Werke verdienen, sondern der Himmel wird dir geschenkt. Da kommst du nur hinein, wenn du gerecht bist. Das heißt, wenn du gut bist. Aber kein Mensch ist gut vor Gott. Deswegen schenkt Gott dir die notwendige Güte in dein Herz hinein. Und Gott wird deine Gerechtigkeit. Im 1. Korintherbrief Kapitel 1 heißt, dass Jesus unsere Gerechtigkeit geworden ist. Bedeutet, er ist die Tür in den Himmel hinein. Ist auch ein guter Name. Übrigens, Jesus sagt von sich selber in Johannes 10, er ist die Tür. Also, du kommst in den Himmel nicht hinein dadurch, dass du gute Werke tust, obwohl wir alle Fans von guten Werken sind. Also ich mag das, wenn meine Frau gute Werke an mir tut. Und ich weiß zufällig, dass ihr das auch gefällt, wenn ich gute Werke an ihr tue. Oh yeah. Ja, natürlich. Aber der Himmel wird dir geschenkt. Der Herr ist deine Gerechtigkeit. Er ist Jahwe Mekodeshem, der Herr, der dich heiligt, dich frei macht von allen möglichen Süchten, von allen möglichen Bedrängnissen und diesen Dingen. Der Herr ist Jahwe Ra, der Herr ist dein Hirte, der dich auf grünen Auen lagert und dich an die frischen Wasser bringt. Er bringt dich an einen Ort, an dem du aufblühen kannst, an einem Ort der Ruhe und des Friedens. Das macht der Herr. Und wenn er sagt, hey, ich bin ziemlich unruhig unterwegs zurzeit, dann sag zu ihm, Herr, ich rufe dich an als den Herrn meinen Hirten. Bring mich auf die grüne Weide, Herr. Ich bin hier in der Wüste. Und schau, was er tut. Sprich ihn an mit den Namen, die wir heute beschließen hier oder die wir hier rausfinden hier. Und Jahwe Zur ist auch noch ein Name. Der Herr, mein Fels. Wir sollen ja unser Haus auf dem Felsen bauen. Amen. Wie machen wir das? Dadurch, dass wir die Lehre Christi verinnerlichen und ihm nachfolgen, dann kommen zu uns auch die Winde und die Stürme, die über alle Menschen hinwegziehen. Rezession, Depression, Krieg, Krankheiten, Plagen und so weiter, Epidemien, alles dieses Zeugs, das kommt. Aber es kommt und es geht und du stehst hinterher immer noch. Warum? Weil du so clever bist? Nein, weil du auf den Felsen gegründet bist. Weil du mit einem guten Gewissen gelebt hast und Jesus nachgefolgt bist. Getan hast, was richtig ist in seinen Augen. Deswegen erhält er dich. Das hat erhaltende Kraft. Der Herr ist dein Fels. Amen. Können wir noch viel drüber sagen? Ich will abschließen mit Gott ist Jahwe Zebaoth. Kennst du vielleicht aus der Bibel? Ich habe mich immer gewundert. Der Herr Zebaoth. Zebaoth. Stand in der Lutherbibel so drin. Ich habe mir gedacht, was bedeutet das jetzt bitte? Das heißt ganz einfach, Gott ist der Herr der Heerscharen. Das ist einer der Titel, die am meisten von ihm verwendet werden. Der Herr der Heerscharen kommt über 280 Mal im Alten Testament vor. Wieder und wieder. Auch im Neuen Testament ist der Herr der Heerscharen unterwegs. Die Tatsache ist nämlich die, dass ständig Engel Gottes um uns herum sind. Gott ist ein General, der Herr der Heerscharen. Denk dran, als Jesus geboren worden ist, seinerzeit in Bethlehem, da hat ein Engel den Hütten gesagt, hey, da ist jetzt also der Retter geboren, dort im Stall, schaut nach, der liegt in der Krippe. Und als er fertig mit seiner Botschaftsüberbringung war, waren plötzlich bei diesem Engel die himmlischen Heerscharen. Und was haben die gemacht? Lobpreis haben sie gemacht. Die haben Gott gelobt und gepriesen und haben Gott gesungen. Das ist wunderbar. Engel machen auch Lobpreis. Weißt du, was das heißt? Solltest auch ab und zu mal Lobpreis machen. Solltest durch den Tag gehen und Gott verherrlichen. Gott danken für die guten Dinge, die er dir passieren lässt. Danken für die guten Kräfte, die er in deinem Leben freigesetzt hat und immer noch freisetzt und mehr freisetzt. Erst recht nach dieser Botschaft. Und die sind also begeistert. Sie stellen fest, hey, wir sind überhaupt nicht allein hier. Wir haben gedacht, wir schieben hier Wache bei den Schafen, auf der Weide, in der Nacht. Dabei sind wir umgeben von Engeln Gottes. Und die haben auch noch gesungen. Schön haben sie gesungen. Kein Kriegsgeschrei angestimmt, sondern eine gute Nachricht haben sie überbracht. Das ist wunderbar. Du bist nie allein. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du bist nie allein. 2. Könige, Kapitel 6. Als der Prophet Elisa mal Riesenprobleme bekommen hat mit den Syrern. Die sind anmarschiert und haben also die Stadt, in der er gelebt hat, umlagert, den Hügel Dothan. Plötzlich wächst er auf und die Polizei steht also nicht nur vor der Tür, sondern die haben das ganze Haus umgeben. Schlimme Sache, ja? Und jetzt wollen sie dich verhaften, wegen nichts und wieder nichts. Und der Diener rennt zu Elisa und sagt, oh, wir sind umzingelt. Und Elisa gähnt, reibt sich den Schlaf aus seinen Augen, lächelt den Diener an und sagt, mach dir keinen Kopf, mehr sind für uns als gegen uns. Und der Diener sagt, wirklich? Und dann betet Elisa und sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Betet es auch ab und zu, Herr, öffne mir die Augen, damit ich nicht nur sehe, was vor Augen ist, sondern vor allem deinen Blickwinkel auf die Sache bekomme. Das ist wichtig, denn wir schauen viel zu sehr nur auf das, was vor Augen ist. Wir müssen auch die Welt vor allem anschauen, uns trainieren. Das ist anstrengend. Trainieren ist anstrengend. Hast du schon mal trainiert? Irgendwas geübt ist anstrengend, zumindest am Anfang. Aber irgendwann hast du dann durch den Gebrauch geübte Sinne. Und dann siehst du die Probleme, die kommen nicht mehr sofort mit dem oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Auge, mit dem die Welt sieht, sondern du siehst es mit dem Auge des Himmels, so wie unser Elisa hier. Und er betet also für seinen Diener, der Herr öffnet dem Diener die Augen und der Diener sieht Engel, Engel Gottes umgeben den ganzen Berg. Und vor jedem Engel der Syrer, vor jedem Soldaten der Syrer steht ein Engel. Und dann fängt Elisa an zu beten und sagt, Herr, schlag die Feinde doch mit Blindheit. Ist immer gut zu beten, dass die Feinde mit Blindheit geschlagen werden. Weißt du warum? Dann sehen sie nicht mehr so viel. Ja, dann verlieren sie den Durchblick. Das ist gut. Wenn meine Feinde den Durchblick verlieren, genau das Richtige für mich. Genau, was der Doktor verschrieben hat. Na? Amen. Und genau das passiert. Und zum Schluss führt also der Prophet die ganze Truppe in Gefangenschaft. Also das ist der Hammer, wir können da nicht weiter drauf eingehen. Die Tatsache ist aber, dass es im Neuen Testament heißt, bei Jesus heißt. Ja gut, bei Jesus heißt. Jesus ist in der Wüste und wird 40 Tage versucht in der Wüste. Und er hungert. Könnten wir guten Engel brauchen, gell? Also Jesus hat auch die Situation gehabt, wo er sich denken hätte können, Vater, was ist los? Wer steht auf dem Schlauch? Ich oder du? Hätte machen können, hat er aber nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Er hat alle Versuchungen, die ankamen, die in seinen Kopf kamen, hat er abgewettert. Hat er abgewettert. Er hat von sich selber später gesagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Das ist auch deine Speise übrigens. Den Willen dessen zu tun, der dich gesandt hat, beziehungsweise der Jesus jetzt da gesandt hat. Und wenn Gott ihn in die Wüste schickt und nicht wieder rausschickt, dann bleibt er in der Wüste so lange, bis Gott ihm entweder hilft oder er halt dann ganz einfach stirbt. Das liegt bei Gott. In der Wüste, ohne Essen, ohne Trinken, es dauert nicht so lange, bis du dann weg bist. Aber er hält einfach aus. Er hält einfach durch. Hammer. Und dann, nachdem der Teufel also alle Versuchungen vollendet hat, haut er endlich ab. Und dann heißt es, Markus Kapitel 1, Vers 13, und Engel traten herzu und dienten ihm. Die waren die ganze Zeit schon da. Aber sind erst dann in Aktion getreten, als Jesus die Hände oben behalten hat, Gott gepriesen hat, sich am Wort Gottes orientiert hat, mit jeder Versuchung geantwortet hat, es steht geschrieben. Ja, die Versuchungen also mit dem Wort Gottes abgewettert hat. Dann, als diese Phase vorbei war, als diese Phase ein Ende hatte, kamen Engel und haben ihm gedient. Sag mal mit mir, diese Phase hat auch ein Ende. Und dann kommen Engel Gottes und dienen dir. Dann plötzlich stellst du fest, es war alles nur ein Sprungbrett hinein in eine größere, bessere, schönere Dimension. Halleluja, mit Gott. Letzter Vers für heute. Hebräer Kapitel 1, Vers 14. Die Engel Gottes sind ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Und das bist du und das bin ich. Engel Gottes bahnen deinen Weg. Für dich heißt Wunderpflastern deinen Weg. Weil die Engel Gottes um dich herum sind, die die Steine aus dem Weg räumen, die dich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein lassen, dich mit den richtigen Leuten zusammenbringen. Das ist dein Schicksal. Aber du musst diesen Engeln den Weg bahnen. Dadurch, dass du eben eine gute innere Einstellung bewahrst und im Glauben bleibst und nicht hinschmeißt. Amen. Falls du den großen Ich Bin, den großen Heiler, den Befreier, den Erlöser noch nicht in deinem Leben hast, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, ihn einzuladen. Sprich einfach mit mir. Wir bitten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Wenn du das von Herzen gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Willkommen in der Familie. Amen.